Matthias.
Hallo Sven.
Einen wunderschönen Sonntag.
Ah, geht's dir auch so gut?
Ja, hervorragend. Und dir? Ganz blendend.
Mir geht's fantastisch. Ich habe so richtig gute Laune.
Ja, na komm, mach keinen Quatsch. Das ist das Pest- und Cholera-Spezial heute, wie angekündigt. Machen wir gleich. Mhm. Da kannst du dich ja nicht zu gut fühlen.
Nee, und besser nicht.
Und sonst so, wollen wir vorher ein bisschen so, dass mit's nicht liegen, ganz liegen bleibt, was so unter der Woche passiert ist. Ganz schnell, im Schweinsgalopp.
Nee, auch gerne in Ruhe. Die Leute wollen ja auch ein bisschen was zu lachen haben.
Nein, das ist ja nicht zum Lachen. Also ich brauche doch mal irgendwie einen guten Rat. Weißt du das? Ob brauche ich irgendwie? Also wenn meine Frau, die lebt ja in Dänemark, wenn die jetzt Amerikanerin wird, dann hat sie ja automatisch
die Green Card.
Kann ich dann auch als Angehöriger nachziehen und bin dann automatisch auch Amerikaner?
Oh, das weiß ich gar nicht.
Das müssen wir mal klären. Da muss man so ein Staatsrechtler, eine Völkerballrechtlerin oder so vielleicht mir irgendwie helfen.
Ah, praktisch wäre es ja. Weißt du eigentlich, woher das mit der Green Card kommt?
Nee.
Das kommt von Greenland, Grönland.
Ja, guck, die Gründerväter oder irgendwie auch.
Die Gründerväter, die kamen ja aus Grönland.
Ja.
Und insofern geht es jetzt darum, dass Grönland heim ins Reich kommt.
Ja, deswegen ist das ja Gründerväter.
Die Grönkart.
Ja.
Wir müssen ein bisschen ehrlich sein, wir zeichnen ja 24 Stunden vor der Ausstrahlung heute ausnahmsweise mal auf. Das heißt, die Realität kann uns noch überholen. Gehört Grönland denn jetzt noch zu den USA oder gehört es wieder zu Dänemark?
Ja, die Frage ist ja eher, natürlich gehört Grönland, egal was besprochen wird, demnächst zu den USA. Die Frage ist ja, ob dann auch gleich Dänemark mit eingenommen wird, weil das wäre ja auch im Vorbeigehen zu machen. Wirtschaftlich erfolgreich und hat nur so viel Einwohner wie Los Angeles, glaube ich. Also das kann man dann ja einfach so. Man braucht ja auch so einen Brückenkopf über dem Brückenkopf für den Krieg.
Ja.
Weißt du? Ja. Kleinkram, bevor ich das vergesse, ja. Das hatte ich dir ja gesagt. Ich wollte mich erstens, bin ich von der Realität endlich eingeholt worden. Ich hatte ja pietätloserweise Scott Adams schon für tot erklärt vor 2 Wochen. Jetzt hat er das dann selbst auch gemacht, also dass ich dann von der Realität wenigstens, ne? Also dass man sagt, jetzt ist er wirklich tot. Ich habe, Scott Adams war der Dilbert-Erfinder, das kennen die Älteren vielleicht noch und ist bei NBC nur jetzt gewürdigt worden als Rassist, weil er hatte sich tatsächlich sehr unschön geäußert auf dem Weg, aber in diesem Nachruf ist dann unter den Tisch gefallen, dass er ja auch sehr energisch und erfreulicherweise gesagt hat, ihn hat die Impfung umgebracht. Deswegen ist dieser Krebs entstanden. Das steht da nicht drin. Vielleicht auch gut so. Was habe ich noch? Wir müssen wieder auf den Shop hinweisen, Matthias.
Ja.
Wie immer. Ich glaube und hoffe, Clemens kann jetzt meinen Kopf überdecken mit dem neuesten Artikel aus dem Shop von Ivo Kircheis, unserem guten BB-Freund. Nach deiner Ankündigung letzte Woche, dass wir dieses, wie heißt es, das Oropax-Gerät?
Smart-Tip
bekommen, bald, ist ja auf dem Weg aus China, hat Ivo aber für die Zeit zwischendurch jetzt einfach schon mal so einen sehr schönen Aufbewahrungsbecher für die Süchtigen, für die Oropax-Süchtigen hergestellt. Glaube ich auch alles hoffentlich jetzt zu sehen, wenn Clemens das macht. Und ja, der ist ja schon da im Shop. Also
den kann man schon beziehen. Ja. Sag mal schnell den Preis. Wir haben einen Vorzugspreis und auch so eine Staffelung.
Ja, wir haben 4.999 Euro plus Pfand. Und wenn jemand...
wie hoch ist das Pfand? 25 Cent?
Nee, 250 Euro. Und wenn jemand 12 Stück bestellt, dann gibt es einen Aufschlag von 1%.
Ja, besser geht's ja nicht.
Nein, eben. Also
du hast das andere System der modernen Marktwirtschaft verstanden.
Ja, ich gebe mir große Mühe.
Ich möchte nochmal die Relevanz des Produktes unterstreichen, wenn ich kurz darf. Mhm. Es ist ja, die Ohrenhygiene ist ja ein ganz vernachlässigter Teil der Gesamthygiene und es gibt ja die Pandemie der Unentschmalzen. Mhm. Und die sollten dringend Nachholbedarf führen und deshalb empfehlen wir erstmal die regelmäßige Reinigung der Ohren und auch die standardgemäße Entfernung der Q-Tips. Möglicherweise gibt es auch Testzentren, wo man sich das attestieren lassen kann. Ja. Eine Impfung ist in Vorbereitung, aber bis dahin Smart-Tip ist die Lösung für alles andere und Ivos Produkt ist natürlich der Hammer.
Ja, finde ich auch. Und erforderlich, wie du jetzt dargelegt hast, ich glaube, die Marge ist ungefähr so wie bei der Pharmaindustrie, aber das sei uns ja auch mal gegönnt.
Ja, der Ivo, der kriegt ja auch pro Produkt 1 Euro, oder?
Na, Ivo kriegt 95%, der hat den Preis ja gemacht. Aber
ach so,
hat ja auch, der hat auch Betriebswirtschaft studiert und ich nicht. Oder jetzt so. Zu Ende. Es kommen aber weitere Sachen. Also ich habe auch letzte Woche gedacht, wir müssen da mal noch weiter angreifen. Ist ja eh im Trend. Also ich habe viele, viele schöne Produkte in der Tat Pipeline. Ich habe letzte Woche gesehen, es gibt jetzt so professionelle Uhrenräuber. Ich habe mal aus Versehen öffentlich-rechtliches Fernsehen geguckt. Mm. Die klauen so Armbanduhren. Mm-hmm. Also einfach so vom Handgelenk. Es gibt so Armbanduhren, also nicht nur die üblichen Rolex, Patek, irgendwas Uhren für 1.000 Euro oder wie 100.000, was weiß ich. Aber es gibt auch Uhren, die sehen aus wie aus dem Ü-Ei. Ja, also so und kosten 350.000 Euro. Und ach. Unsere Angeberfreunde tragen die halt gerne in der Öffentlichkeit. Man erkennt sich ja dann so. Aber da denke ich, braucht man halt das werden wir anbieten, also einen Clip-Gips. Wo man, weißt du, da kannst du, wenn du mit der Uhr rausgehst, kannst du dir so einen Gips umklippen, ums Handgelenk, um die Uhr. Da wird dann auch noch so eine kleine Timex drauf gemalt und dann ist man geschützt.
Ich kann mir das Produkt ehrlich gesagt noch nicht vorstellen.
Was kannst du dir nicht vorstellen?
Ist das eine Gipsersatzuhr oder was? Eine Uhr, eine Attrappe? Oder
nein,
oder?
Du kriegst einen Gips für einen Arm. Also wenn du
als ob du den Arm gebrochen hast.
Ja, genau, ja. Das werden wir auch für einen Hals anbieten. Wenn jemand so ein teures Collier hat, dann siehst du aus wie beim Schleudertrauma. Aber dann kann man dir deine Wertsachen nicht mehr klauen.
Ich habe eine Anfrage von Herrn Nicolas Sarkozy. Der fragt, ob es das auch für den Fußbereich gibt, um die Fußfessel zu verbergen.
Ja, die wird er ja mit Stolz tragen. Ich glaube nicht, dass ihm die jemand klauen will. Gut, ich denke mal drüber nach. So, dann habe ich, du kannst gleich loslegen, habe ich noch, wollte ich was korrigieren. Es gibt das Unwort des Jahres. Da habe ich mich gewundert, dass wir nicht gefragt worden sind.
Wieder mal nicht,
komisch, aber das sind ja alle deutschen Linguisten, glaube ich, die da abgestimmt haben. Das Unwort des Jahres ist Sondervermögen.
Ist doch ganz erfrischend, oder nicht?
Ja, mit der Begründung, es sei irgendwie irreführend. Das stimmt schon einerseits, aber andererseits habe ich uns beide oder dich auch als Linguisten so gedacht, Sondergleichen zum Beispiel, da kommt es ja dann auch her, oder? Ich habe Gegner Sonderzahl. Da heißt das Sonder eigentlich
ohne.
Ja, genau. Und das heißt.
Es ist ja gar kein verschleiernes Wort, das die Wirklichkeit entstellt, sondern es ist offen und ehrlich.
Na eben. Also ich bin Sondervermögen, heißt ich bin pleite. Mhm. Da habe ich mich dann einfach nur, da müssen wir einmal anmerken, ist ja auch noch eine Petitesse.
Ein bisschen klugscheißen ist auch mal ganz gut.
Ja. Ich habe dann aber auch gesehen, Abstimmungsprozess wird ja vorgenommen von 5 Menschen, die niemand darum gebeten hat. Frau Spieß von der Uni Marburg und 3 Freunde von ihr. Also ich lese das überall, in jeder Dorfgazette.
Ja, das ist Offizielles, ne?
Ja, das ist überhaupt nichts Offizielles. Das,
können
das
gab, wir auch machen.
Ja, das ist ja schön. Ich gönne das ja auch, Frau Spieß. Und das sind 3 Leute, 3 Linguisten, eine Journalistin. Nein, 3 Linguistinnen oder wie heißt das? Ja, und ich habe mich da nur gewundert. Es gibt dann freiwillige Einsendungen. So, ich habe mal geguckt. Ich recherche King, weißt du? Ja. Es gab 2600 Einsendungen und davon haben 70 den Unwortkriterien der Jury entsprochen. Aber Sondervermögen hatte nur 79 Stimmen. Ich hätte dann doch, oder verstehe den Prozess nicht, weil 582 Stimmen hatte der schöne Begriff Friedensangst. Ich frage nur dich, ich bin ja nicht so in so Institutionen. Also wenn,
ja, ich kann dir was dazu sagen.
Ja, okay. Warum ist dann nicht Friedensangst Unwort des Jahres?
Weil das keine demokratisch-quantitative Entscheidung ist, sondern eine linguistisch-qualitative Entscheidung, die von Experten und einer Jury getroffen wird. Ich möchte dir anvertrauen, dass ich selbst mal ein Wort auch angereicht habe auf dem E-Mail-Weg. Das war noch so 2017 oder so, und zwar das Wort Putin-Versteher. Mhm. Wollte ich als Unwort verwenden, weil ich denke, meine Argumentation war die, wenn die Dimension des Verstehens diffamiert wird im politischen Raum, unterbinden wir die Möglichkeit des Nachvollzugs der Position der anderen und jede Form von Vermittlung wird verhindert. Mhm. Und verstehen heißt ja nicht billigen, aber ich muss ja jemanden verstehen, wenn ich mit ihm in Frieden leben möchte und mit ihm verhandeln möchte. Und das Wort Putin-Versteher war für mich ein Begriff, der diffamiert die Dimension der Diplomatie, ja, und vorbereitet die Dimension des Krieges.
Ja.
Daraufhin hat einer dieser Jury mir geantwortet, dass sie mir sehr dankbar seien für die Einreichung, aber dass das Wort nicht den Kriterien entspricht.
Ach so.
Ja.
Dann müsste man mal rauskriegen, was die Kriterien sind. Okay, aber diese.
Ja, aber die kann man ja mutmaßen. Diese Kriterien sind möglicherweise die Mainstream-Fähigkeit im woken Gender Wonderland.
Okay. Das müssten wir nochmal weiter recherchieren. Das lohnt sich aber nicht. Aber Friedensangst entspricht ja den Kriterien. Ist trotzdem nicht geworden. Gut, es gibt noch ein zweites, das hat mich auch gefreut, das hat 427 Einreichungen für umstritten. Das hätte ich auch gerne gehabt.
Super.
Ja, so, genug davon. Entschuldige, dass ich hier solche unwichtigen Sachen am Rande
erwähne. Super wichtige Sachen.
Gut, Sondervermögen sind wir. Sonst habe ich eigentlich gar nicht so viel. Doch, ich habe also nur noch die Gasspeicher. Da würde ich alle bitten, das im Auge zu behalten und mir immer die Stände durchzusagen. Ich gucke das immer und sehe, dass wir noch 40-45% Füllgrad haben. Das sind 25% weniger als sonst. Mhm. Es fehlen aber seit 2 Wochen mir die täglich aktualisierten Speicherstände. Wahrscheinlich, weil es so kalt war.
Oder es wird nicht mehr erfasst, weil es einfach zu unangenehm wäre.
Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Und ist das mit den Insolvenzen nicht so?
Ja, aber das ist ja genau die Gegenmaßnahme. Das, wie ich dir auch schon sagte, das ist ja ein genialer Schachzug, wenn man sagt, uns geht jetzt langsam das Gas aus. Mhm. Was wäre da klüger, als zu sagen, Privathaushalten kann man ja immer noch sagen, ja, dann habt ihr halt kein Gas mehr, zieht euch doch einen Pullover an und klatscht in die Hände. Aber wenn man jetzt diesen widerspenstigen Mittelstand und das verarbeitende Gewerbe hindern will, dann hilft ja nichts, dann muss man die alle in die Insolvenz schicken. Da sind wir dabei. Also die Zahlen werden nicht mehr veröffentlicht, das stimmt.
Das heißt, wir suchen diese Finalsolution der Gasfrage auf dem Wege der Firmeninsolvenz.
Ja, so genial.
Ja, super.
So viel zur Wirtschaft. Dann haben wir noch gute Nachrichten für den öffentlichen Dienst. Es gibt 300 Euro mehr, beziehungsweise 7%.
Yes! Yes.
Ja. Das fand ich auch gut. Diese Forderung, also was waren die 7%? Ja, ne? 7% mehr Lohn oder Sold oder wie das heißt. Und man muss dafür auch kein Sondervermögen angreifen, denn das Geld ist da, sagt der Beamtenbundchef. Ich freue mich für euch.
Ich weiß gar nicht, ob es mich betrifft, aber ich finde es immer super, wenn die Beamten mehr kriegen.
Ja, finde ich auch.
Weil die tragen ja schließlich den Staat, die wuppen die Wirtschaft. Mhm. Die sind sozusagen das Gravitationszentrum der Demokratie und der Kultur. Also das ist mehr als angemessen, finde ich super.
Ich habe da keine Einwände, das weißt du. Also als Künstler bin ich gern bereit, weiter an einem längst schon ausgekauten Hungertuch zu nagen. Hauptsache, es geht dem öffentlichen Dienst gut. Und er kümmert sich um, wenn Strom ausfällt irgendwo oder sowas. Und wie jetzt in Berlin. Und kümmert sich dann, dass rechtzeitig
absolut
alles wieder läuft, dass die Leute versorgt werden und so. Wie jetzt gesehen.
Wir wollten uns was trauen, ne?
Was?
Wir wollten uns was trauen. Darf ich das einfinden? Du hast es rausgefunden, aber ich fand es so bemerkenswert. Also darf man Habeck sagen?
Ja, man darf zu Vollidioten Habeck sagen, sagt jedenfalls das Amtsgericht Passau. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Also du kannst das mal machen. Sag mal Habeck.
Habeck.
Du Habeck.
Du Habeck, du alter Habeck.
Ja. Ja, ob das jetzt für alle anderen auch gilt, weiß ich nicht, aber es ist eine gute Meldung.
Ja, und der Staatsanwalt fordert ja Freispruch für den, wie heißt der, Brendel, der Nancy Faeser abgelichtet hat mit dem Schild, ich hasse Meinungsfreiheit. Der weisungsgebundene Staatsanwalt
fordert Freispruch?
Fordert Freispruch. Weil es sich im Rahmen des noch zulässigen der Regierungskritik, des gerade noch so eben zulässigen, so, das muss ja,
ja,
fordert Freispruch. Während ja die Anwälte des Angeklagten fordern ja dessen Verurteilung, aber der Staatsanwalt sagt nein.
So muss es sein, genau, ja.
Nein, wir brauchen die Meinungsfreiheit und das muss eben, sowas muss ein Rechtsstaat aushalten.
Ja, guter Staatsanwalt.
Guter Staatsanwalt, ernsthaft?
Ja. Naja, es ist ja, ich weiß nicht, ob dir das auffällt, es gibt ja so ein bisschen, also eine leichte, es kippelt so ein bisschen, ne? Es ist nicht mehr ganz so.
Ja, man weiß gar nicht mehr so, was man so sagen soll. Die Situationen sind ja auch sehr komplex, weil die Guten, die Bösen, die Guten und im Zweifelsfall weiß man es gar nicht mehr, wer wer ist.
Ja, ich denke, manche wollen sich aber auch so, die außerparlamentarische Opposition, hieß früher FDP, ich glaube, die wollen sich auch so ein bisschen positionieren für... dann jetzt so nach dem Zusammenbruch, dass sie zumindest sagen können, ja, haben wir euch ja gesagt.
Kurz vorher. Du meinst Gabriel zum Beispiel, oder?
Nee, Gabriel, ja, auch Kubicki, der jetzt zu Recht Herrn Günther sagt, er müsse zurücktreten, was natürlich nicht passiert, aber dass man dann zumindest nachher sagen kann, ich war doch ganz vorne beim
Protest dabei. Sag doch mal eben, was der Herr Günther gesagt hat, was die Leute so in Rage bringt, was hat er gesagt?
Na, der Herr Günther hat ein anderes Demokratieverständnis als du und ich, denke ich. Das kann man gefahrlos sagen. Wir meinen, dass Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist und wirklich auch ja, notwendig und erforderlich für eine Demokratie und er nicht. Das ist ja nun auch schon alter Hut, aber er hat es ja auch betont, dass er das so sieht. Also erstens Zugangsbeschränkung für unter 16-Jährige, darüber kann man ja streiten, das heißt aber, jeder muss sich dann ausweisen und zweitens eben auch die Zensur und das Verbot von Formaten wie News oder Reitschuster oder anderen, die die Demokratie gefährden. Das finden nun nicht alle vereinbar mit Demokratie. Ich übrigens auch nicht.
Ist eine Auffassungsfrage. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja.
Finde ich halt schwer.
Na gut, aber wie
fandst du denn?
Ja, ich will das noch eben ergänzend sagen dürfen, ja. Jacques Beau. Ja,
der Schönling.
Ja,
nein, B-A-U-D. Genau.
Auch das ist ja bekannt. Ich würde trotzdem allen nochmal empfehlen, sich das Gespräch von Uli Mies mit Jacques Beau anzugucken, weil ich dabei auch nochmal viel gelernt habe vom Jacques Beau selbst, also dass man sagt, das ist, man erfährt es dann aus der Zeitung. Das hat mich dann tatsächlich gewundert und das scheint.
Nee, der hat jetzt keinen hochoffiziellen Brief gekriegt. Hiermit sind ihre Konten gekündigt, ihre Reisefreiheit aufgehoben und ihre Bürgerrechte entzogen. Da hat er keinen Brief bekommen.
Nee, weil müsste man ja, ne? Muss man sagen, gezeichnet Meier oder gezeichnet unleserlich oder Uschi oder was auch immer. Nee, es gibt weder ein Schreiben noch ein Aktenzeichen noch einen Unterzeichner. Es ist dann einfach so, dass er von seiner Bank, die mitgeteilt hat, sein Konto ist gelöscht. Und er dann halt irgendwie wohl auch nicht mehr reisen darf. Also das hat er wohl aus der Zeitung erfahren. Es gibt keine Möglichkeit, und das ist dann ja tatsächlich der Inbegriff von so Kafkaesk, oder? Dass man sagt, ich weiß gar nicht, an wen ich mich jetzt wenden kann. Ob ich dagegen protestieren kann oder nicht. So.
Ist ja noch nicht mal klar, welche Instanz ihm das zugefügt hat, oder?
Nein. Und nochmal, die Realitätsimprägnierten kriegen das ja nicht mit, aber in unseren Kreisen finde ich das schon ein sehr deutliches Signal an dich.
Was hat er sich zu Schulden kommen lassen, für die Jacques Beau jetzt nicht kennen?
Er hat sich
Militäranalysen gemacht, glaube ich.
Genau, aber dabei dann ohne, er betont, wollen wir gar nicht einordnen oder auch doch, also er betont, dass das keine Russland-Propaganda ist, was er macht, sondern einfach, da er nun auch in NATO-Diensten war und eine Analyse, wie es sich gehört. Aber sie hat wohl Menschen nicht gefallen, weil sie nicht nur das NATO-Überlegenheitsnarrativ bedient. So lese ich das. Also er hat etwas gesagt, was man nicht hätte sagen sollen, kurz gesagt. Und das ist ja ein Muster, ne, Matthias?
Und damit
das
ist er gewissermaßen, hat er Sonderbürgerrechte.
Er hat Sonderrechte?
Ja, also er ist ohne Rechte. Er ist rechtlos.
Ja, er ist Sonderrechte.
Und Sondervermögen.
Ja, nur das ist ein inzwischen sich überall abzeichnendes Muster, ja. Also
bei Alina Lipp, glaube ich, ähnlich, ne?
Ja, und auch bei Röper, da kann man zumindest noch. Es stellt irgendjemand jetzt eine Regel auf im Dunkeln und sagt, du verstößt gegen diese Regel und damit kannst du nicht mehr teilnehmen. Das haben wir ja überall. Hm. Also diese Zugangsberechtigung, früher war das, glaube ich, nur, wenn du jetzt keine Lizenz für Microsoft Word hast, dann kannst du halt nicht tippen. Das ist jetzt wohl überall so. Nur ich weiß auch gar nicht, wer diese Regeln aufstellt.
Also die Bürgerrechte sind nicht etwas, was wir qua Geburt haben, sondern etwas, was wir durch Wohlverhalten aufrechterhalten müssen. Mhm. Was uns jederzeit entzogen werden kann von Leuten, die wir nicht kennen, auf Wegen, die nicht nachvollziehbar sind, ohne Instanzen, an die wir appellieren könnten und Revisionen. Unschuldsvermutung, Beweislastumkehr und all diese Dinge kommen noch dazu. Das heißt, der Rechtsstaat findet zu sich selbst.
Bis auf den Schlusssatz finde ich das eine sehr schöne Zusammenfassung. Mit dem Schlusssatz bin ich vielleicht nicht ganz einverstanden, aber also, sonst ja. Mhm. Ja, ich empfinde, ich habe die Warnung verstanden. Es ändert nichts an dem, was wir machen. Aber wer das nicht endgültig als Warnung versteht oder als der, kann ich nicht helfen oder können wir nicht helfen.
Da sind ja alles Habecks da draußen, die das nicht verstehen, ne?
Ja.
Apropos. Pesten es gab einen Briefwechsel zwischen Kennedy Jr. und der Gesundheitsministerin.
Frau Workin.
Mhm. Und man sieht, wie schlecht er recherchiert. Der kann doch nicht mehr ihren Namen schreiben. Dann wird alles andere, was er geschrieben hat, ja auch Blödsinn sein, oder?
Ja, diese Leute, diese Internet-Ausdrucker, Querdenker, die posten dann ja alles. Also, das ist stimmt, was Kennedy sagt.
Ja, und ich fürchte auch.
Das ist
wirklich unschön. So, dass Ärzte Nachteile hatten, wenn sie nicht geimpft haben. Ist das wirklich so, dass Ärzte in Verfolgung gerieten, weil sie Atteste ausgestellt haben? Ja, es ist wirklich so. Wir kennen die. Das ist, da wurden viele Existenzen vernichtet. Ich glaube, 2000 Ärzte mindestens. Mhm.
Ja.
Und hat Frau Warkin sich jetzt entschuldigt bei diesen Leuten? Gibt es eine große Amnesie, die das in die Vergessenheit rückt? Oder?
Nein, das hat aber ja auch schon der Herr Spahn betont. Sowas gibt es nicht. Amnesie. Und Frau Warkin hat das nur zurückgewiesen. Herr Lauterbach hat sich angeschlossen, wie wir wissen. Herr Kennedy soll sich mal erstmal um die hohe Sterblichkeit in den USA kümmern und seinen eigenen Scheiß. Mhm. Also, das Thema ist vom Tisch. Diese Kritik ist unzulässig von Herrn Kennedy und wer ist das überhaupt? Und wir machen das alles richtig. So, wollen wir jetzt Pest und Cholera, wo wir schon bei Krankheiten sind?
Nee, ich hätte
sind?
Noch einen letzten. Beziehungsweise, ja. Das hängt zusammen, Moment, ach, ich hab's vergessen, Mist. Ich hau mal ganz kurz ab, eine Sekunde, ja? Ja. Moment.
Ach, da. Sind wir noch im Bereich Krankheit?
Wir sind im Bereich Krankheit.
Ja?
Ja. Make America great again.
Ja, das trinkst du immer noch. Ich bin stolz auf dich.
Ich trage es, um es in diesem Moment offiziell abzusetzen.
Ach, oh.
Wie ich gestehe, ich habe einer Person Hoffnung entgegengetragen, die diese Hoffnung nicht verdient. Donald Trump ist nicht der Erfüller meiner Wünsche, was komisch ist, denn normalerweise ist das in der Politik ja immer so. Mhm. Wenn jemand aus der Opposition an die Regierung kommt, ist es ja meistens so, dass die Dinge sich fundamental ändern und all die Hoffnungen, die man dieser Person entgegengebracht hat, sich erfüllen, weil Wahlversprechen sind ja dazu da, umgesetzt zu werden.
Ja, so ist das.
Und richtig. Wer macht die große Ausnahme? Wer macht das diesmal komplett anders und enttäuscht damit meine Erwartung? Donald Trump.
Ja.
Darf ich nochmal meinen Trump-Traum erzählen? In dem Zusammenhang, ich muss mein Trauma aufarbeiten, bevor wir das systematisch anfangen. Mhm. Du weißt ja, ich übernachte im Oval Office und wache auf neben Donald Trump, der im Herrenunterhemd der Marke Spießer neben mir liegt und schnarcht und ich lege meinen Arm um ihn und er wacht auf und sagt, guten Morgen, Matthias. Und ich sage, guten Morgen, Papa Trump.
Ah, ja.
Das war so rührend. Und ab diesem Traum dachte ich, dieser Mann, der muss der neue Messias sein. Mhm. Der hat alle Q-Drops von QAnon gelesen. Der ist der Sachwalter des Weltgeistes. Der hat die Pyramiden gebaut, die chinesische Mauer geplant, die Mondlandung aus eigenen Kräften zustande gebracht. Und der ist der uneheliche Vater von Elon Musk.
Ja, so circa, genau.
Also damit es eine Kleinigkeit sein, dass der Frieden auf der Welt stiftet und mich rettet aus meiner Verdammnis und die ganze Corona-Opposition in Deutschland nach vorne bringt. Das war meine nicht ganz unbegründete Hoffnung.
Ja, die du, glaube ich, mit ganz vielen teilst. Also, aber die anderen haben noch nicht aufgewacht wie du.
Ich bin ja relativ schnell schon kritisch gewesen, aber jedenfalls ich habe halt gemerkt, wie verführbar ich für Erlöserfiguren bin, was ich nicht der Erlöserfigur vorwerfe, sondern meiner eigenen Verführbarkeit. Was bin ich für eine dumme Nuss?
Aber das heißt, du willst anders als die vielen anderen, also von die so ein bisschen jetzt vor sich hin murmeln wegen Trump, also wenn man sie jetzt fragt, wie findest du das, was der gerade...
Ja gut, muss ja, also es gibt ja am besten, finde ich, die das doch schön reden. Das, ist alles so, das hat so einen geheimen Sinn, das verfolgt alles einen Plan, den können wir noch nicht durchschauen, aber am Ende wird alles gut.
Ja, ja.
Und er hat ja auch die gelbe Krawatte mal wieder angehabt und dann...
Also du bist anders als die, die jetzt so sich so wegdrücken oder es irgendwie so versuchen zu... Orakeln zu rationalisieren, wie auch immer. Also du möchtest jetzt abschwören, gut. Ja, also Papa
kategorisch. Ja, sagen wir es mal mit einem Wort, er ist für mich auch nur ein Habeck.
Ja, okay.
Das er ist bei mir verschissen.
Ja, das ist aber erfolgreicher als beim Vollidioten, bei dem anderen.
Ja, der eine macht Deutschland kaputt, der andere macht die ganze Welt kaputt.
Ja, also Deutschland ist ja noch nicht, aber schon fast, du hast recht, ja. Also der andere hat ja ein bisschen mehr Einfluss an dem, was er jetzt macht. Und das hat ja was damit zu tun mit deiner Einschätzung der Lage. Ne? Wir haben das ja letztes Mal schon gemacht. Wir wollen das nur noch mal kurz erinnern dürfen, für alle, die letzte Woche nicht dabei waren, dass du ja keine große Hoffnung mehr hast, oder?
Ja, ich würde es gerne noch mal kurz wiederholen, damit wir einen Kontext haben, den wir dann auch ein bisschen unterfüttern können mit politischer Realität. Und was ich beschrieben habe, ist eigentlich eine gewisse sachlogische Notwendigkeit bei der menschenkundlichen Bestimmung von dem, was Macht ist. Also sofern Menschen existieren und sie über Freiheit ihren Willen artikulieren wollen, entstehen Machtverhältnisse zwischen Menschen, die in Form von Beherrschung sich in Strukturen gießen können. Und das muss nicht schlimm sein. Also Macht ist nicht nur etwas, was unterdrückt, sondern Macht ist auch etwas, was zustande bringt. Also mit Macht kannst du ein Gemeinwesen strukturieren, du kannst Dinge, Bauwerke, Kulturen stiften und so weiter, kannst natürlich auch das Gegenteil machen. Und die Frage ist nochmal, wie legitimiert sich diese Macht? Wenn diese Strukturen bestehen, gibt es innerhalb dieser Strukturen auch Regeln dafür, wie die Macht sich legitimiert? Also in der Demokratie, wie wir sie kennen und nennen und lieben, geschieht das, du hast meine Ironie verstanden, danke, geschieht das über Wahlen. Dann kann es die Macht geben, die daher rührt, dass jemand aus Gottgefälligkeit dieses Amt übernimmt, das Gottes Gnadentum, dann kann ich die Macht ererben, dann kann ich die Macht durch die Repression von Gruppen aufrechterhalten. Da gibt es verschiedene Formen. Entscheidend ist, diese Macht ist gebunden an bestimmte Regeln, an bestimmte Konventionen, sie ist strukturiert, sie ist kanalisiert und sie führt zu einer bestimmten Berechenbarkeit, auch im Hinblick auf das, was man machen kann oder was man besser unterlässt.
Das ist vorbei.
Jedenfalls ist das eine Weise, wie Macht erscheinen kann. Jetzt ist die Frage, wie wird diese Macht eigentlich in Geltung gesetzt? Und dann kommt der unappetitliche Teil, nämlich alle Staatswesen, die wir heute vor uns haben, sind erwachsen aus Kämpfen, die nicht im Rahmen von eingegossener Macht stattgefunden haben, sondern die durch Kriege stattgefunden haben, wo die Sieger in der Lage waren, Ordnungen den Besiegten aufzuzwingen. Es ging nicht darum, dass die Leute sagen, ja, wir möchten das oder oh, ihr habt uns was Attraktives angeboten, sondern es ist friss oder stirb. Diese Strukturen entstehen dadurch. Das heißt, die Deutschen haben das Grundgesetz und die freiheitlich-demokratische Grundordnung auch von den Alliierten geschenkt oder aufgedrückt bekommen, wie man mag.
Ja.
Und es ist halt so, dass ich immer dachte, so, das steht an der Wiege der Macht und danach ist immer Stabilität und Struktur. Aber wie das so ist, es gibt ein Wechselspiel. Das heißt, die eingegossene, schlummernde Macht, die sich in Strukturen bewegt, kann sich wieder dieser Strukturen entwinden und kann in einen chaotischen Übergang in einen neuen Krieg finden, aus dem dann eine neue Situation entsteht, aus der dann wiederum eine Machtstiftung erfolgen könnte. Mhm. Aber das kann dauern.
Mhm. Okay, und das heißt, auf geopolitische aktuelle Ereignisse gemünzt, dein Papa Trump löst gerade diese ganzen Machtstrukturen auf.
Ja, so weit würde ich gar nicht mal gehen. Also vielleicht lassen Sie mich kurz nochmal sagen, was Krieg eigentlich ist, weil Dugin ja gesagt hatte, wir sind im Dritten Weltkrieg. Mhm. Ich beziehe mich da auf Clausewitz, nämlich Krieg ist die Durchsetzung des eigenen Willens, nicht mit den Mitteln der Diplomatie oder des Handelns, sondern mit den Mitteln der Gewalt, wo die Todesdrohung sagt, entweder du tust, was ich will, oder ich überwältige dich und töte dich. Und das ist ja etwas, was sich nicht nur in Form von militärischer Gewalt niederschlagen kann, sondern auch in Form von ökonomischer Gewalt, Erpressung und so weiter. Und das heißt, damit sind dann ist die Artikulation der Macht außenpolitisch und innenpolitisch nicht mehr gebunden an Regeln oder Absprachen oder Konventionen, sondern sie folgt dem Prinzip des Frecheren oder Stärkeren, der bereit ist, für seine Ideale zu töten oder auch zu sterben.
Ganz kurz, darf ich?
Ja, klar.
Ist das was Neues?
Also diese Tendenzen gab es natürlich begleitend zu der strukturierten Macht immer wieder schon, aber es gab zumindest noch die Illusion, dass es Instanzen gibt, die das verhindern. Also was wie ein internationaler Gerichtshof, die Genfer Konvention, ist auch die Kriegsführungskonvention und so weiter. Jedenfalls.
Ja, nur darf ich, wenn du erlaubst, ich weiß, ja. Es ist unfreundlich, wenn ich den Gedanken unterbreche, aber ich muss das doch zumindest mal sagen. Also dies hier ist ja nur ein auf die Spitze treiben von dem Auflösen. Das ist den Begriff der Illusion ja selbst irgendwie angeführt. Das war ja vorher auch nicht anders. Also wirtschaftliche Gewalt ist ja immer ausgeübt worden. Jetzt ist nur so, dass der Mann mit der komischen Frisur einfach sich hinstellt und sagt, ich mache, was ich will. Immer noch mit dem Zusatz, es kommt ja keiner zu Schaden. Weil wenn ihr alle macht, was ich sage, dann muss ich euch ja auch nicht angreifen und töten.
hat er gesagt. Das ist eine Erpressung, glaube ich, oder?
Ja gut, aber das haben wir ja die ganze Zeit, diesen Zustand. Und zweitens fühlt er sich ja nur seiner Moral gebunden, an seine Moral gebunden.
Ja, also Moral ist aber kein Argument. Das ist der Vorwand.
Gut, ich sage nur, ich finde das einerseits erfrischend, also erstens, ja, deine Beschreibung ist richtig, es ist zweitens aber ja auch erfrischend, dass jemand sagt, eigentlich habe ich darauf schon immer geschissen, ich habe das schon immer so gemacht, der Amerikaner, die amerikanische Führung.
Ja.
Und jetzt steht da einer und haut uns das nochmal ins Gesicht, was aber vorher auch so war.
Ja, lass mich mal, du hast recht in der Analyse, ich habe gesagt, das ist ein bisschen holzschnittartig, wie ich das beschreibe, denn es gibt sozusagen, wo erlebt denn eigentlich diese in Strukturen gegossene Macht, die lebt davon, dass die Menschen ihr vertrauen und sie anerkennen und sich an sie halten. Das heißt, die menschliche Freiheit bindet sich selbst an diese Regeln.
Ja.
Und in dem Moment, wo jemand diese Regeln bricht, macht er auch Gebrauch von seiner Freiheit. Und diese Regeln wurden permanent gebrochen. Nur konnte man den Regelbruch im Hinblick auf die Regel immer noch markieren. Ich versuche es mal auf eine andere Weise. Das Gebot, du sollst nicht töten, wird täglich gebrochen.
Ja.
Aber das ist ja kein Einwand gegen das Gebot, du sollst nicht töten, sondern ein Einwand gegen den Regelbruch, weil du gerade im Regelbruch die Regel nochmal zur Geltung bringst und sagst, wünschenswert wäre doch, wenn alle sich an das Gebot halten.
Ja.
Was ich jetzt wahrnehme, ist, dass gewissermaßen der Regelrahmen insgesamt wegfällt. Also selbst die Illusion oder die Referenzmöglichkeit auf diesen Regelrahmen, der wird weggespült. Mhm. Das betrifft Konstellationen, das betrifft Bündnisse, das betrifft Konventionen. Und ich glaube auch nicht, dass Trump der Urheber von all dem ist, sondern dass Trumps Verhalten oder die Rolle, die Trump spielt, eine Reaktion darauf ist, dass das Ganze ohnehin schon seit längerem so im Schwimmen ist, dass es gar nicht anders geht. Das meine ich eben, das ist nicht in die Willkür der Person gelegt, dass dieser Zusammenbruch entsteht, sondern der Zusammenbruch selber führt zu einem veränderten Politikstil. Das heißt, es wäre irrational, anders zu handeln, wenn du anerkennst, dass es nichts mehr gibt, was die Macht mehr in Fesseln hält.
Interessanter Punkt übrigens, nur mal so am Rande, dass man sagt, solange die das die ganze Zeit machen, andere, also unter anderem töten, aber nicht damit angeben, kann ich zumindest die Illusion aufrechterhalten, dass diese Regeln für mich gelten würden. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also wenn man jetzt sagt, der Unterschied zu vorher ist der, dass sich jetzt jemand hinstellt und das ist eigentlich nur ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, dass er sagt, ich mache das nicht mehr mit irgendwelchen Verzierungen und Lametta und tue jetzt so, als würde ich da die Freiheit verteidigen in Venezuela, also in Grönland und Folgende mache ich das mal nicht mehr, sondern überschreite eine ganz entscheidende Grenze, weil wenn der Anführer der freien Welt sagt, ich mache das, wie ich will, auch gegen Wehrlose, dann könnte das Signalwirkung für jeden haben. Damit bin ich bei deinen Nachbarn.
Genau. Bei meinen Nachbarn?
Naja, also einfach im...
Ach so, dann marschiert man da ein.
Naja, nein, weil du gesagt hast, man fühlt sich ja dann auch, du und ich fühlen uns ja gebunden an diese Regeln und Strukturen von gebundener Macht.
Und das führt ja dann zum Wettbewerbsnachteil. Solange du dich noch gebunden fühlst an die Regelsysteme, bist du dem ausgeliefert, der das nicht mehr tut. Das heißt, wer das nicht tut, der hat keine Chance. Wenn es um das Kräftemessen des Stärkeren geht, ist derjenige, der sagt, oh, ich würde aber jetzt lieber mit dir diskutieren, wir setzen uns mal in den Stuhlkreis, der wird dann von vornherein der Verlierer. Und deshalb wird es jetzt eine Kaskade oder eine Kettenreaktion geben, dass das alle machen. Und das war ja schon vorher so angelegt.
Was ich sagen wollte, du brauchtest vorher zumindest einen vorgeschobenen Grund.
Genau.
Um andere.
Demokratie, Menschenrechte.
Genau, was jetzt im Fall Grönland eben nicht da ist.
Obwohl haben die nicht auch ganz üble Rituale, wo die frauenfeindliche Sprüche aufsagen in Grönland?
Ja, und.
Also ein bisschen haben sie es ja schon verdient.
Ja, wir müssen die Eisbären schützen und so weiter. Nein, aber im Ernst, also das ist ja insofern eine völlig veränderte Situation. Man sagt, ich brauche keine Gründe mehr. Und wenn
keine Vorwände,
dann nicht, wenn diejenigen, die diese gebundene Macht sozusagen verwalten, korrigiere mich, wenn ich Unsinn rede, aber du sagst ja, da sind Strukturen geschaffen von anderen und die gelten doch auch nach unten für den einzelnen Bürger.
Ja.
Solange diejenigen, die diese Macht haben und verwalten, immer zumindest so tun, als würden sie aus edlen Motiven handeln und würden sie noch verhandeln und sich unterhalten, bin ich auch daran gebunden.
Ja.
Als Einzelner. Wenn die das nicht mehr machen da oben, dann bin ich das bis ins letzte Glied auch nicht mehr.
Genau. Das gilt in zwei Richtungen. Das betrifft die internationalen Beziehungen, die jetzt durch das Prinzip der Überlegenheit und Stärke strukturiert werden. Das gilt natürlich auch für die binnenstaatliche Konstellation und daraus folgt ein Bürgerkrieg. Mhm.
Ja.
Beziehungsweise ein Repressionsstaat, unsere Regierung fühlt sich ja auch nicht in irgendwas gebunden. Unverletzlichkeit der Wohnung ist aufgehoben, Meinungsfreiheit ist aufgehoben, Recht auf körperliche Unversehrtheit ist aufgehoben, Freizügigkeit ist aufgehoben, Kuckschack-Bohren, reine Willkür, Prinzip Recht des Stärkeren. Und das ist Recht des Stärkeren ist kein Recht, sondern ist die Rechtlosigkeit.
Ja, aber es ist ja zu unserem Schutz alles. Also wir haben jetzt die Wahl zwischen Bürgerkrieg oder Totalüberwachung.
Genau.
So, und niemand guckt in die Richtung derer, wo man sagt, aber das habt ihr Machtverwaltenden doch irgendwie alles losgestoßen und ihr seid doch schuld.
Genau.
Sondern wir sagen dann, ja gut, wir können jetzt wählen. Entweder wir bringen uns alle gegenseitig um oder wir lassen uns alle den ganzen Tag kontrollieren.
Sieht man vielleicht am Iran ganz gut. Hast du dazu eigentlich eine Meinung? Also ich sage jetzt nochmal ein bisschen scherzhaft, ich bin ja ein bisschen hin und her gerissen. Wenn ich mich auf der Seite der Opposition stelle, bin ich ja islamophob. Wenn ich mich auf die Seite der Regierung stelle, dann bin ich plötzlich Demokratiefeind. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Das ist für mich auch ein weiterer Ausdruck von völligen Zerfall und der Unbeurteilbarkeit von politischen Konstellationen. Mhm. Ich vermute nur, dass irgendwie, ich sag mal so, alle scheiße sind. Hat man im Vorgespräch ja schon gesagt.
Ja, ich glaube, das kann man auch. Das Einzige, was man noch gefahrlos tun kann, aber das halte ich auch für eine gute Haltung. Bist du jetzt für die Hamas oder für den IDF? Ich finde die beide scheiße, ja. Da können wir uns gern drauf einigen.
Bist du für Trump oder Putin?
Ja, genau. Gleiche Antwort. Das sollen die alle lassen. Aber das darf man wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Du darfst nicht mehr neutral sein. Doch wir finden das grundsätzlich falsch, weil wir die falschen Fix und Foxys gelesen haben, wo drin stand, du sollst nicht töten und du sollst nicht scheiße sein. Und von daher möchte ich nicht wählen müssen zwischen zwei Verbrechern oder zwei Verbrecherbanden.
Die Perspektive, die jetzt halt ansteht, in dem Moment, wo dieses Prinzip des Rechts des Stärkeren plötzlich innenpolitisch wie international gilt, sind die ganzen Gesetze und Rechtsdokumente und Wertkonstellationen nicht das Papierwert, auf dem sie stehen, weil jeder machen kann, was er mag. Mhm. Das heißt, es ist aus Gründen der Opportunität, nutzt man das Recht, um die Opposition zu knüppeln, wenn es passt, aber fühlt sich selber nicht mehr dran gebunden. Und das ist für mich ein Erdrutsch, der ist für mich schwer reversibel.
Ja.
Also das kriegt man, müssen wir nochmal drüber reden jedenfalls, wenn das so weitergeht, gibt es eine Kaskade der sich plötzlich im Recht fühlenden Leute, die aus Gründen allein ihrer Überlegenheit ihre Interessen verwirklichen gegen Leute, die bessere Argumente haben oder vielleicht auch im Recht sind, aber eben schwach sind und deshalb keine Chance haben. Mhm. Und da möchte ich nochmal daran erinnern, dass die tiefste Form der Macht besteht aus der Todesdrohung. Mhm. Die Menschen werden vor eine Alternative gestellt, die ihnen die einzige Freiheit lässt, entweder als Sklave zu existieren oder tot zu sein.
Mhm.
Ja, da brauchst du keine politischen Programme mehr, da brauchst du keine Visionen, da brauchst du keine Diskussionen oder Diskurse, sondern da geht es nur noch darum, nacktes Überleben und Rechte stärkeren. In dieser sehr dunklen Fiktion, wir werden das noch ins Positive wenden, möglicherweise, aber jedenfalls ist das für mich eine nicht ganz unrealistische Perspektive auf die nächsten, ich sage jetzt mal ganz bewusst, Wochen und Monate.
Das ist für mich der eigentliche Epochenbruch. Da sind ja alle im Moment so mit diesem Wort, Unwort des frischen Jahres, zugange. Und ich finde das ganz schön, das genauso auf den Punkt zu bringen. Das nochmal, wenn das jetzt alle so machen wie Trump im Rahmen ihrer Möglichkeiten, das können natürlich nicht alle in Grönland oder in Kuba einmarschieren, aber ich kann ja dann sehr wohl demnächst bei meinem Nachbarn einmarschieren. Ohne den.
Du weißt ja, dass China ganz heiß auf Liechtenstein ist. Ich habe es häufiger betont. Ja, die Leute halten mich ja für einen Irren, aber wir werden es sehen, wenn es zu spät ist.
Ja, aber nochmal eben auch runter bis in die kleinen Strukturen, wenn man sagt, ja, wenn ich das aber für richtig halte, zum Beispiel halb Berlin irgendwie in den Strom abzuklemmen, weil ich habe ja meine Moral, nach der handle ich und diskutieren will ich das nicht. Weil ich habe ja recht, dann sprengt man halt ein paar Kabel in die Luft. Und wo soll das denn aufhören?
Genau.
An welcher Stelle? Warum soll ich mich daran gebunden fühlen oder irgendjemand anders? Das heißt, wir haben diesen Zustand, der Stärkere setzt sich durch und wir müssen dann alle aufrüsten, oder?
Genau.
Privat.
Und das führt dazu, ich würde das staatstheoretisch sehr Naives sagen. Ich halte das Gewaltmonopol des Staates eigentlich für eine gute Sache.
Mhm.
Unter einer gewissen Bedingung, nämlich unter der Bedingung einer rechtsstaatlichen Kontrolle und Legitimation dieses Gewaltmonopols. Das heißt, wenn dir jemand was antut, erschießt du den nicht, sondern du hast das Zutrauen, dass ein Gericht ihn verurteilt, eine Polizei ihn fängt und dass er einer gerechten Strafe zugeführt wird. Und dass die Entsprechung des Gewaltmonopols des Staates führt ja dazu, dass es missbrauchsverhindernde Regularien gibt, die dem Staat diese Gewalt relativ schwer machen zu missbrauchen. Also die Bürgerrechte als Abwehrrechte zum Beispiel, die Gewaltenteilung und so weiter. Und das alles ist inzwischen ja unterlaufen, unterspült worden, sodass wir befürchten müssen, dass wir einen willkürlichen Staat haben, der von seinen Gewalten nach Opportunitätsgründen Gebrauch macht. Und möglicherweise aber auch die Sicherheit auf den Straßen im Inneren gar nicht mehr gewährleisten kann. Denn in dem Moment, wo die Macht nicht mehr in den Händen der Behörden oder des Volkes ist, von dem ja alle Staatsgewalt angeblich ausgeht, verlagert sie sich auf die Straße, wo wir gut organisierte Gruppen finden werden, die nicht nur Banken in Gelsenkirchen ausräumen können, sondern möglicherweise auch so zur Organisation der inneren Sicherheit gegen einen geringen Kostenbeitrag Menschen auch unterstützen können. Also mafiöse Strukturen, Clanstrukturen, Kriminalität, ideologische Gruppen, all sowas würde blühen. Und wenn die Polizei weiterhin so unversorgt und unfähig ist, wird sie möglicherweise sogar in Kooperation mit diesen Akteuren eine Sicherheitspartnerschaft errichten, die zumindest die äußere Ordnung dem Anschein nach aufrechterhält. Sage ich jetzt mal so ein bisschen als negative Utopie.
Mhm. Ich würde das gerne nochmal betonen und unterstreichen, dieses Puzzlestück, weil selbst die ganz, ganz konservativen amerikanischen Philosophen, du weißt, dass ich mit Freude jetzt Ayn Rand gelesen habe, das Gewaltmonopol des Staates, also dass man sagt, hier laufen nicht alle mit Waffen rum, das ist sogar bei der amerikanischen meistgeliebten Philosophin so, dass sie sagt, dieses muss beim Staat bleiben und auch die Rechtsprechung muss natürlich beim Staat sein. Also jemand, der laissez-faire Kapitalismus predigt, wie Ayn Rand, sagt trotzdem, also diese Dinge müssen vom Staat geregelt werden. Ja, es läuft nicht jeder mit einer Waffe rum. Und wir brauchen eine unabhängige Justiz.
Genau.
Das braucht man wahrscheinlich sogar, ich müsste jetzt nachschlagen, in der Anarchie. Also das ist so gesetzt. Und, aber wenn man das auflöst, was geschehen ist.
Genau, das ist sagt, nicht hypothetisch irreal, sondern das ist faktisch real, was wir hier beschreiben.
Ja, wenn man, aber wenn man das für den Einzelnen wieder nach unten gedacht, also man sagt, na gut, ich kann mich aber ja zumindest, dann kann ich den Trump ja anzeigen.
Genau.
Wenn der jetzt einfach in mein Haus läuft und meine ganzen Ravioli mitnimmt, dann zeige ich den an, weil er das nicht darf. Aber wenn du dann auch weißt, auf dieser Ebene, die Gerichte funktionieren nicht mehr, das kann ich nicht mehr, Jacques Beau. Es gibt dann keinen mehr, der mich verteidigt. Es gibt keine unabhängige Justiz.
Es gibt keine Instanz, die überhaupt ansprechbar wäre. Das ist für mich der Jacques Beau ist das Idealbeispiel für meine These, dass diese in Strukturen gebundene Macht plötzlich einen blinden Fleck hat, aus dem heraus aber alles andere gezogen wird. Also ein Gravitationszentrum, das selber nicht in Strukturen liegt, sondern das diese Strukturen missbraucht und sich wie so ein Hase und Igel permanent verstecken kann.
Gut. Aber das heißt, also um zurückzukommen, wir haben zwei Optionen, entweder kleine Herrschaft auf kleiner und großer Ebene oder totale Kontrolle bis in den letzten Winkel und dann kriegst du deine Zugangsberechtigung oder auch.
Ich habe noch eine Variante,
ja.
Dass die großen Unternehmen des Silicon Valley quasi staatsähnliche Aufgaben übernehmen, dass du gar nicht mehr Staatsbürger einer Nation bist, sondern dass du Apple-User, Microsoft-Kunde oder so bist, irgendwie das sowas wie eine non-territoriale Zugehörigkeit gibt, die eine Rolle spielt, also die Tendenzen, die haben auch Infrastruktur zur Führung von Menschen, Überwachung, Repression, all das kann auch von sowas ausgehen. Und jedenfalls ist die Macht, die nicht mehr beim Staat ist, die liegt dann plötzlich nicht bei den Bürgern, die dann sagen, oh, wir setzen uns zusammen und gründen ein neues Land und realisieren endlich mal die Demokratie und die Freiheit, sondern diese Macht fällt in die Hände von noch mächtigeren, die Reste des tiefen Staates, die Mächtigen der Ökonomie und die gewaltbereiten, gut organisierten auf den Straßen, die werden dieses Erbe des implodierenden Staates gerne annehmen und zu ihrem Vorteil nutzen. Weil sie nämlich auch an der Umschlagstelle von Macht und Wirklichkeit sind. Die stiften Wirklichkeit, auch wenn uns das nicht passt. Und die stiften die nicht nach einer Diskussion und einer Abwägung von guten Argumenten, sondern die stiften die durch Stärke gemäß ihrer eigenen Interessen.
Ja.
Habe ich einen Punkt getroffen?
Ja, also bei mir jeden. Ich nicke dazu. Also wir besprechen das ja auch schon häufiger, also immer auch gern mal amüsant und heiter, aber das hat ja keinen. Der Hintergrund von all dem, was wir besprechen, ist ja nicht heiter. Also ja, da stehen wir, da kommen wir hin und es führt auch kein Weg daran vorbei. Ne?
Ja, ich sehe eine Option und ich sehe eine Falle. Fangen wir erstmal mit der Falle, in die ich selber auch, ich setze mir nochmal die Magerkappe auf, meine zweite Illusion. Die Zuschauer unserer Sendung werden wissen, dass wir eine Diskussion geführt haben. Du hast die bessere, Sven,
ja,
du hattest recht.
Ich will lieber vorbereitet sein. Lauf du mal so in deinen Schützengraben. Ich bleib dann mehr
hier,
so.
Ich habe noch jemand aus dem Team, Mensch.
Ja, den habe ich hier auch, aber das werde ich noch abmachen, bevor ich damit in den Schützengraben gehe. Ich bin hier vorbereitet, soweit jetzt.
Also, wo ich mich getäuscht habe,
ja.
Beziehungsweise wo ich wieder auf meine Sehnsüchte reingefallen bin, ich dachte, es gäbe einen Rückweg in die Zeiten vor 2019, es gäbe etwas wie eine Zeitkapsel, die wir aufmachen könnten und plups, wären die 80er Jahre wieder da und alles wäre gut, das ist Quatsch. Wir haben es mit einer großen Zäsur zu tun, das betrifft die Ökonomie, das betrifft die politische Kultur, das betrifft auch die Enthemmung der Ökonomie, das betrifft die Enthemmung der Medizin. Also das, was 2020 spätestens passiert ist, ist nicht rückgängig zu machen oder eine Reise davor ist nicht möglich, vielleicht auch nicht sinnvoll, weil auch damals nicht alles gut war. Da bin ich bei dir und ich bitte um Entschuldigung und Abbitte. Ich habe das lange sehr naiv gesehen, weil ich ja als Konservative dachte, ach, das Beste liegt in der Vergangenheit, das ist Quatsch. Aber jetzt kommt's.
Jetzt kommt's. Dachte ich schon, du wärst vom Team Old zum Team Mensch übergelaufen, aber
nein,
jetzt
nein,
kommt
ich bin
aber.
Team Old.
Jetzt
habe Team
aber. Okay.
Meta Old.
Ja, okay,
Team
jetzt kommt das Aber. Ja, dann hauen wir raus.
Also ich bin dafür, dass wir alle wieder eine Toga tragen und im alten Griechenland, nein, Quatsch. was ich damit meine ist, was ist unsere einzige Chance, dem Ganzen etwas entgegenzusetzen? Das ist die Restitution nicht der alten Zeit, aber die Restitution der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die Restitution des Rechtsstaates. Das ist unrealistisch, aber es wäre die Chance zu sagen, wenn die alle Strukturen zerbrechen, versuchen wir doch die Strukturen, die wir haben, und ich spreche jetzt ausdrücklich von den Strukturen, ich spreche nicht von den Personen, ich möchte sozusagen den Gedanken der Gewaltenteilung, den Gedanken der menschenrechtsfixierten Begründung einer Grundverfassung, das möchte ich wieder mit Leben füllen. Ich möchte sozusagen die jetzigen Verfehlungen der Leute im Rahmen des deutschen Grundgesetzes sanktionieren. Denn alles, was die getan haben, findet ja eine Antwort im Rahmen der Grundrechte und im Rahmen des Grundgesetzes. Also das, was wir machen, ist ja, dass die Leute können es ja machen, weil sie geschafft haben, die Justiz außer Kraft zu setzen. Also ich würde die Verfassung vielleicht ein bisschen reparieren. Wie du schon sagst, die weisungsgebundenen Staatsanwälte finde ich problematisch. Aber was mir als aussichtsreichstes erscheint, und wenn es im Grunde auch aussichtslos ist, wäre die Revitalisierung des Rechtsstaates.
Aber wer soll denn das herstellen?
Keiner, das geht nicht.
Okay, also das ist dann Fantasy. Ich bin jetzt zuständig für die Science Fiction. Also das war jetzt einfach schön.
Nee, wenn wir eine Chance haben, also was die ja verhindern. Die verhindern das ja dadurch, dass wir die Wieder Impera spielen. Also wir werden gespalten. Es gibt eine große Gruppe von Habecks, die sagt, ja, das dient ja alles unserer Demokratie und die anderen sind alle Nazis. Aber wenn die Bevölkerung zusammenfinden würde und sagen würde, das Problem ist nicht Querdenker versus, was weiß ich, Geimpfte und AfD versus FDP, sondern das Problem ist oben und unten. Und wenn alle unten sich zusammentun und sagen, pass mal auf, wir haben da was, nämlich das Grundgesetz und wir haben den Rechtsstaat, der muss nur mal ein bisschen sauber gemacht werden und ein bisschen braucht eine Frischzellenkur, dann hätten wir alle Instrumente, die wir bräuchten, um den Machtmissbrauch der jetzigen Akteure in die Ketten zu legen. Wir können auch das Verhältnis zur EU revidieren.
Okay, du hast es ja auch so angekündigt. Das ist jetzt dann Team Toga.
Team Toga. Völlig bekloppt, aber erstmal verstehst du, dass es eine Option wäre, die aber nicht funktionieren wird.
Ja, das beides würde ich betonen wollen. Also, ja,
ist genauso wünschenswert wie unrealistisch.
Na, das ist die Option, ja, aber das ist ja auch, was unsere Freundin Grog oder die KI auch sagt, wenn man sich fragt, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, so heißt dieses andere Format. Dann sagt die KI genau das. Also ihr müsst vernünftige Dinge tun. Unter anderem natürlich aufhören, Waffen zu kaufen und nicht diese erneuerbaren Quatsch und so. Und ihr müsst, müsst den Rechtsstaat wiederherstellen und ihr müsst die Meinungsfreiheit wieder zulassen und. Alles, was du da gerade entwickelst und noch mehr, sagt die KI als einzige Hoffnung für uns, gerade Europäer, wenn wir irgendwie da heiler rauskommen wollen.
Ich frage mich gerade, ob das ein Kompliment für mich ist oder ob mich beschädigt, dass die KI das auch sagt.
Nein, ich glaube, das ist einfach nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass man sagt, das ist doch ein Selbstgänger eigentlich. Das muss man so machen, ansonsten so, du tot. Also wir schön, dass die KI das weiß. Also das ist das einzig Vernünftige, so Mittelwert. Und dass du das betonst, also da würde ich mich nicht schlecht fühlen. Im Gegenteil, dass man sagt, die KI weiß das auch, weiß eigentlich jedes Kind. nur eben die 90% nicht.
Die Habecks.
Die Habecks, die verstehen das nicht oder können das nicht. Dann kommt es anders. Hm?
Ja, das ist möglicherweise der Fall. Also wenn wir diese Option verstreichen lassen und es sieht alles danach aus, dass sie bereits verstrichen ist, werden wir diese Kaskade der entfesselten Macht miterleben. Und das bedeutet Krieg im internationalen Rahmen, das bedeutet Krieg im Bürgerkrieg. Der kann auch ganz unauffällig passieren. Also der muss sich nicht morgen ausbrechen, dass mein Nachbar mir ein Messer in den Rücken sticht. Aber sozusagen, wenn der erstmal aktiviert ist, gibt es keinen Halt mehr.
Naja, wobei ich glaube, dass die meisten, also wie gesagt, die 50% sind ja sowieso ganz happy mit ihrem Kontostand und allem, was dazugehört. Die meisten interessiert es ja eh nicht. Ich bin insofern Egoist, bin ich ja immer, wie du weißt, dass ich mich dann bei all diesen klugen Analysen, die wir auch manchmal machen, also du zumindest klug, ich nicht so, ja, komm. Dann auch immer frage, ja, was heißt denn das für mich und was mache ich daraus jetzt?
Genau.
Und? Ja, du weißt ja, das durchgespielt haben wir das ja auch schon rauf und runter. Also jetzt preppen und kann 43 Generatoren und 400 Liter Wodka kaufen, ist ja insofern nicht wirklich zielführend, weil die anderen das ja nicht machen.
Genau, die kommen zu dir. Danke, dass du für uns bevorratet hast. Wir nehmen das jetzt mal mit und wenn du die Klappe hältst, lassen wir deine Frau auch am Leben.
Genau, so. Das führt dann ja nirgendwo hin, weil wir kommen ja nicht als, kein Mensch ist eine Insel, also so ganz allein kommen wir nicht klar, außer wenn man sagt, ich fahre jetzt 100 Kilometer von allen Ortschaften entfernt in den Wald. Das gibt es aber in Deutschland und Europa nicht. Das kann man dann vielleicht zwischen Arizona und hast du nicht gesehen machen. Mhm. Aber das geht ja hier gar nicht. Also wir sind auch angewiesen darauf, dass wir in irgendeiner Form zusammenhalten und stehen, denke ich.
Absolut.
Du weißt, deswegen machen wir so in unserer allerbescheidensten, mit unseren allerbescheidensten Möglichkeiten so Dinge wie unser Baby-Freundin-Netz da, dass man sagt, damit ihr zumindest wisst, wo die anderen sind.
Für den Fall.
Das müsst ihr ja jetzt noch nicht machen. Noch fließt ja der Beamtensold und der Lohn aufs Konto und der Strom kommt aus der Steckdose. Das würde ich vorbereiten und tue ich ja auch. Ansonsten habe ich noch mal den Begriff gefunden, das sagte ich dir ja auch schon vorher, bei Herrn Orloff.
Den fand Peter ich, Orloff und die Don-Kosaken.
Genau,
und die Original. Zusammen mit Ivan Rebrov und die Original-Ober-Ukraine.
Ja, Slavko Avsenik und die Original-Ukraine. Ich hab das nochmal rausgekramt.
Ja, die Lehre vom Kollaps hält Sven jetzt hoch für die Podcast-Zuhörer.
Ja, weil ich und habe auch gefunden beim dann nochmal gucken, dass auch Gunnar da schon 2020 mal eine Viertelstunde drüber gemacht hat. Gunnar Kaiser damals. Der Begriff, der mir dann nochmal wieder auch in den Kopf gekommen ist, die Zusammenbruchsbereitschaft. Das klingt so ein bisschen nach Unwort des Jahres. Aber ich glaube, das ist wichtig und das ist das, was uns fehlt. Also Orloff muss man mit Peter Orloff nicht, sondern Dmitri Orloff hat ja auch den Zusammenbruch der Sowjetunion erlebt. Und andere haben dann vielleicht auch noch was zu sagen dazu.
Soll auch nicht so schön gewesen sein.
Nee, eben. Also wenn so Ordnung sich dann so auflöst, wahrscheinlich können wir auch noch mal ein paar Ex-Jugoslawen dazu befragen und sicherlich auch noch ein paar Syrer, wenn sie mal Zeit haben. Dass man sagt, diese Bereitschaft vorher, also sich der Realität zu stellen, sind wir wieder beim Realitätsimprägnierten, und zu sagen, wenn diese Dinge in einer bestimmten Reihenfolge kaputt gehen, also schon verzahnt, ne? Es gibt ja den vom finanziellen bis zum kommerziellen, politischen Zusammenbruch und dann den sozialen Zusammenbruch, das beschreibt Orloff ja alles. Nur wenn man sich das vorher vorstellt, also auch diese Bereitschaft mitbringt und sagt, was mache ich anstelle sowieso, wenn jetzt der finanzielle Zusammenbruch kommt oder der kommerzielle, also der wirtschaftliche Zusammenbruch, wo kann ich da etwas tun, in welcher Form, damit ich am Leben bleibe und dazu gehört, dass ich die Strukturen um mich herum irgendwie stabilisiere. Um das aufzunehmen. Ich will nicht zu optimistisch sein, aber ich glaube, es gibt da reichlich Möglichkeiten, wenn man sich
der Realität... Gib mal ein Beispiel.
Wenn man sich der Realität stellt, also wenn man sagt, Orloff macht das ja wirklich ganz hübsch, man sagt, nach dem politischen Kollaps im Sinne von die Regierung wird sich schon kümmern, der kann ich vertrauen. Dieser Glaube ist, glaube ich, weitgehend erodiert. Der hängt aber ja auch noch zusammen mit dem finanziellen und kommerziellen Kollaps. Also wenn jetzt das Geld nichts mehr wert ist und du verlierst deine Restarbeit oder kriegst keine Rente mehr und die Regierung kümmert sich nicht, dann sind wir in einer schwierigen Situation, glaube ich. Und dann werden wir...
Dann sind die im Vorteil, die sich vorher drum gekümmert haben.
Ja, dann wird es zurückgeworfen auf den sozialen Zusammenhalt, also auf die Menschen. Und da hast du letztes Mal was sehr Schönes gesagt, weil der letzte Zusammenbruch ist ja eigentlich der kulturelle Zusammenbruch, dass man die Hoffnung verliert in die anderen Menschen. Du hast es im Grunde letztes Mal gemacht, dass du den Glauben an das Gute im Menschen verlierst. Das ist eigentlich der letzte und schrecklichste Punkt. Mit einer gewissen Zusammenbruchsbereitschaft, dass man sagt, wenn das Finanzielle oder das Kommerzielle zusammenbricht, dann haben wir ein Problem, aber ich kann ja vorher schon dafür sorgen, dass ich die sozialen Zusammenhalt nicht verliere. Mit meinen Leuten, nicht mit ganz Deutschland. Ist dir das so optimistisch?
Nein, nein, das ist eine gute Sache und das trifft sich mit vielen, vielen Beobachtungen auch von Leuten, die aus Krisengebieten beschreiben, was da passiert. Also wenn der Moment, wo Stromausfall und Krise und Katastrophe ist, ist es überall dunkel und sehr, sehr still. Das heißt, wer einen Generator hat, signalisiert, hallo, hier gibt es Strom, hier gibt es Licht, hier gibt es Lebensmittel und muss befürchten, dass ihm was gestohlen wird. Das heißt, jede Form auf individueller Weise, sich selbst einen Vorteil zu verschaffen, macht einen eigentlich nur angreifbar. Was der beste Rat, der gegeben wird, stell dich mit deinen Leuten gut, mit deinen Nachbarn, versuche ein Netzwerk des Vertrauens, der wechselseitigen Rücksichtnahme zu stiften. Das wird das einzig Tragende sein, was uns durch den Zusammenbruch trägt, wurde da gesagt.
Ja, aber wir haben das doch auch, ohne dabei gewesen zu sein, habe ich den Eindruck, dass im Ahrtal, die Älteren werden sich erinnern und die anderen, die wie Laschet sich kaputt gelacht haben, dass es ist ja auch da nicht zu Plünderungen und Bürgerkrieg gekommen, oder? Korrigiere mich. Und auch jetzt in Berlin habe ich nicht viel gehört von Plünderungen und Bürgerkrieg.
Ja, es gab ein paar Versuche.
Ja, na gut, aber vielleicht kann man ja auch diese Versuche, also selbst wenn die Polizei nicht mehr da ist, ich sage doch nicht, dass das einfach ist. Also gerade nicht.
Ich argumentiere auch gar nicht dagegen. Nein, ich würde nur sagen, dass man das vorbereiten kann, indem man mit seinen Leuten Kontakt schließt. Aber sag mal, kann also es sein, dass die Leute, die diesen Zusammenbruch, sagen wir mal, eigentlich verhindern sollten und es nicht tun, oder vielleicht gibt es sogar Leute, die diesen Zusammenbruch wünschen, weil sie sich davon erhoffen, noch mehr Macht zu haben, dass die schon kräftig daran gearbeitet haben, dass wir das Zutrauen in unsere Mitmenschen verlieren. Sozusagen dieser Zusammenbruch durch mediale Erzählungen, durch spaltende Konflikte und Narrative schon vorbereitet wurde?
Ja, das ist bestimmt so. Ich will trotzdem, ich finde immer, man kann sich auch mal an die eigene Nase fassen. Also sogar wir, aber erst recht die Habecks da draußen. Also jetzt immer zu sagen, ja, die haben aber ja auch so viel Spaltung betrieben. Also dazu gehören ja auch zwei, ne? Der eine, der es versucht und der andere, der mitmacht. Manchmal ist mir das zu wenig. Ja, natürlich sind das die und natürlich sind das die Mächtigen und die waren schon immer so und die wollten das schon immer so. Wir sind in einer ganz gefährlichen Situation, weil sie uns nicht mehr brauchen. Und wenn sie uns jetzt aufeinander schicken, dann haben sie wahrscheinlich das, was sie gerne hätten. Am Ende 2 Milliarden Menschen, die machen, was sie, die paar übrigen, reichen möchten. Das können wir abwenden. Aber das fängt bei jedem Einzelnen an. Und wenn man sich dann irgendwie immer versteckt und sagt, nee, ich brauche hier dauernd einen Animateur, und das erleben wir ja nun ständig, auch wenn ich irgendwas, ich jetzt aus dem Nähkästchen gesprochen, wenn ich irgendwas dann anbiete, und das ist auch der Freundeskreis, mein Gott, ja, gründet Gruppen, gebt doch zumindest eure E-Mail an, dass ich komme da nicht dauernd rein und mache irgendwie ein Quiz am Pool. Ja, also sind die Strukturen sind da, man kann in diese Verantwortung mit reingehen und das ist manchmal ein bisschen unangenehm. Da sind ja auch Menschen, die haben auch Befindlichkeiten. Oh, wenn man das nicht will, dann...
Ja gut, wir sind alle auch Opfer des postmodernen Individualismus. Wir halten unsere Bedürfnisse für kategorisch notwendig. Wir haben die Gemeinschaft verlernt.
Ja.
Aber das ist eine schöne Gelegenheit, die wieder zu lernen. Ne?
Nee, man kann das ja auch so machen, Matthias. Ich will jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Nee. Also bin da ja wirklich entspannt im jederzeitigen Wissen, dass ich ja auch morgen irgendwie tot umfallen kann. Das sollten wir alle sein. Ich beobachte das. Ich kann dann manchmal was anbieten. Ich finde es schön, dass es in diesem Kreis, in dem wir uns gerade befinden, viel, viel sehr Gutes gibt und sehr viel auch entsteht. Ich will das mal erzählen dürfen. Wenn dann Menschen sich dann über diesen Kreis treffen, ja, das, was wir gemacht haben, der Kreis der Freunde, Unterstützer, die sich dann zumindest vorsichtig annähern und finden können. Wenn ich dann ein Foto kriege aus Wien, wo jemand nach Wien fährt, beruflich, und sagt, da ist doch noch jemand anders auf der Karte von BW Freunde, mal gucken, dem schreibe ich jetzt mal. Und dann kriege ich ein Foto aus dem Café von zwei sehr, sehr freundlichen, lieben, großartigen Frauen, die sagen, danke, dass ihr das gemacht habt und wir machen jetzt was zusammen über die Entfernung hinaus, weil man trennt sich dann ja auch wieder. Und ich weiß, dass dann jenseits unseres Anstoßes, ich nenne keine Namen, ich nenne keine Orte, aber dass dann auch Leute genau das machen, was ja gemeint ist. Dass man sagt, jetzt habe ich da drei kennengelernt, wir treffen uns in der Wirklichkeit. Es geht hier nicht um was, es geht nur um einen Anstoß. Wir treffen uns in der Wirklichkeit. Das sind dann teilweise Kreise, jetzt macht der Briefträger mit. So, der kennt auch noch 20. Hm. Das entstehen Gemeinschaften.
Super.
Aber es ist nicht alles immer moderiert. So, man muss dann auch aus dem, was man dann bekommt, was machen. Entschuldigung.
Ja.
So, ich...
Ist für mich ein großes Hoffnungssignal, weil letztendlich, glaube ich, will der Mensch ja auch in Frieden mit den anderen leben. Das glaube ich auch. Und zugleich, also er ist halt beides, ne? Er ist ein Engel und ein Teufel. Steckt beides in unserer Seele. Und die Möglichkeit der Wahl bleibt uns nach wie vor erhalten. Ich will jetzt kein Wasser in den Wein kippen, aber damit ist natürlich nur das Überleben gewährleistet. Wir haben noch nicht die Möglichkeit eines Gemeinwesens, das uns sozusagen dieses Überleben auch durch Strukturen erleichtert. Sondern wir überleben den Zusammenbruch. Und ich finde, das wäre viel.
Ja, das wäre viel, aber es geht ja dann noch, lass uns das gerne auch noch, wieso bin ich heute der Positive? Was ist denn hier los? Ich bin normalerweise der Black-Pill-Typ hier. Ja, du hast recht, das sichert ja nur unser Überleben. Wenn wir mal sagen, wir sind jetzt mal alle total egoistisch und sorgen dafür, dass den anderen auch gut geht, sonst haben wir Bürgerkrieg. Dann haben wir Überleben, ja. Im zweiten Schritt nur, ich sage das ja nicht gerne, wir haben einen Epochenbruch. 80% von uns verlieren ihre Jobs, weil das alles die KI kann. Und dann wollen die Leute irgendwie mehr Verwaltungsjobs erfinden. Wo ich sage, ja, dann lass doch die KI alles machen. Warum seid ihr denn so fantasielos? Das ist natürlich eine Veränderung, die jetzt eintritt, aber das kann ja auch ein Segen sein. Warum versteht das keiner? Also wenn man sagt, ihr könnt jetzt alle machen, was ihr wollt, weil die KI von Kurzweil prophezeit, ist ja so, wird irgendwie die Produktivität der Landwirtschaft nochmal um 18.000% erhöhen. Macht euch alle gesund und wenn ihr eine Pizza möchtet, fliegt euch das eine Drohne vorbei. So, man muss doch nur gucken, wie man das jetzt gestaltet. Aber nicht rückwärtsgewandt, sondern nach vorne.
Nicht so wie ich.
Matthias, all das, was wir besprechen, wird natürlich nicht passieren. Es ist nur so, schön, wenn man es mal einfach anspricht.
Ja, ich glaube auch, dass wir, es hat jemand schön in den Kommentaren gelesen, das geschrieben, dass er zwar hoffnungslos ist, aber dass er auch ohne Hoffnung gut handeln kann und dass das Gute nicht davon abhängt, dass man Hoffnung hat, sondern das Gute davon abhängt, ob man das Gute tut. Mhm. Und das hat mich überzeugt.
Ja. Es gibt nichts Gutes außer und so, ne?
Genau.
Und wie gesagt, ich rate zu, da wir alle Egoisten sind, dazu das mal zu prüfen, was denn dabei eigentlich rauskäme an Handeln, wenn man das ernst meint.
Mhm.
Und das ist im Moment, glaube ich, nur auf die anderen zugehen. Mein Gott, das ist mir viel zu optimistisch, Matthias. Also jetzt habe ich gesagt, wir machen heute mal Pessimismus, damit ich nächste Woche mit Paul Optimismus machen kann. Jetzt machst du hier mit mir.
Ja, da möchte ich aber bitten, mit Paul diese Punkte, die ich anführen würde, auch zu diskutieren. Weil er sagt, ja, die können ja nichts anbieten.
Wer? Ja, Paul sagt, ja, das Silicon Valley kann ja nichts anbieten. Ich weiß aber nicht, wie er jetzt im Moment dazu steht. Also
okay.
Ich bin sehr gespannt.
Was nimm ihn mal in die Zange.
Naja. Ja, auch das, aber sehr, sehr freundlich. Ja,
natürlich.
In großer Wertschätzung.
Absolut.
Naja, wir werden auch das... Ich habe fest auf meinem Zettel und habe es nochmal gelesen, die deutsche Revolution von 1918, ich habe die nicht mehr auf dem Schirm gehabt und da gibt es sicherlich einiges zu sagen, gerade mit jemandem, der nicht in Westdeutschland sozialisiert ist. Das ist ja das für mich zusätzlich Spannende mit Paul.
Absolut.
Also.
Und in 2 Wochen machen wir wieder Scherze.
Dann machen wir wieder.
Kaspern wir wieder rum.
Kaspern wir wieder rum und kriegen dann wieder Kritik, was wir auch machen.
Ja, alles
wenn
falsch.
Wenn wir zu viel kaspern, sollen wir nicht so viel kaspern. Und wenn wir mal ernst sind, dann sollen wir nicht so ernst sein. So soll es sein.
Ja.
Dann machen wir alles richtig.
Genau.
Wenn wir es nicht allen recht machen.
Gut. In diesem Sinne.
Ich freue mich auf sozusagen gleich in 2 Wochen.
Und ich bestelle mir schon mal einen Serverpack von Ivos Wattestäbchen, Containern.
Ja, vielleicht kann ich ja noch ein paar Prozente bei ihm raushandeln. Dass wir
ja, aber das ist ein bisschen teurer, je mehr ich nehme.
Noch teurer.
Ja.
Ja, die die Vermittlungsprozente in meine eigene Tasche dann umleiten. Ja. Ich fuchs ich. Gut, das war mir eine Freude. Danke dir. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Thank you.